So. Bin absolut begeistert, dass am Samstagmorgen so viele Menschen gekommen sind. Ich finde das ganz, ganz stark. Früher war das normal, wenn man ein Seminar gemacht hat, Freitagabend, Samstag den ganzen Tag und dann Sonntag. Und heute in vielen Gemeinden, die Pastoren sagen, du, Samstagmorgen brauchen wir nichts zu machen, Samstagnachmittag auch nichts, da kommen die Leute nicht. Und ihr kommt zu so einer frühen Zeit und manche von sogar von weit her, das ist gewaltig. So, wir werden eine sehr, sehr wichtige Zeit haben. Ich habe die Idee zu fragen, falls jemand hier ist, der seinen eigenen irgendwie Digitalrekorder mitgebracht hat, heimlich, um da hinten irgendwo Aufnahme zu machen. Bitte komm hier nach vorne und da sind die Lautsprecher und mach eine gute Aufnahme. Nicht eine mittelmäßige von da hinten, sondern komm hier nach vorne. Da werden wir dann einen Platz hier räumen. Weil das, was ich heute Morgen bringen werde aus dem Wort, ist wichtig. Und ich habe es etliche Male erlebt, dass gerade wenn solche Dinge gesagt werden, dann kommt der Feind und haut in die Technik rein. So, wenn wir eine zweite parallele Möglichkeit haben zum Aufnehmen, ist das nicht nur gut für dich, sondern auch für uns. Und wir möchten dich ermutigen, komm aus deiner Anonymität, nimm hier deinen Platz ein und sag, ich bin ein Raubkopierer im Namen des Herrn. Nein, das ist keine Raubkopie, weil es ist alles geschenkt und du darfst das kopieren, so viel du möchtest und weitergeben, unbegrenzt, lastwagenweise. Null Problem haben wir damit. Es gibt sehr viele Berührungen und Verbindungen von dem Thema heute, die Liebe zur Wahrheit, zu dem, was wir gestern und vorgestern schon hatten, die Liebesbeziehung zum Herrn. Insofern gehören diese beiden Dinge sehr zusammen und ich werde manches Mal immer wieder Bezug nehmen darauf. Das klingt so schlicht und so wenig dramatisch, dieses Thema Liebe zur Wahrheit, aber wenn wir dann hineingehen in das Wort Gottes, werdet ihr sehen, wie dramatisch das ist. Es tobt eine Schlacht, es ist ein Krieg im Gange in unserem Land und nicht nur in unserem Land, in Europa und in der ganzen westlichen Welt, aber speziell in Europa und ich glaube vielleicht noch mit am stärksten auch in Deutschland. Es tobt eine Schlacht um Wahrheit. Und wir als Gläubige sollen wirklich sicher sein in dem, was wir glauben, wie wir glauben, warum wir glauben und was das alles mit Wahrheit zu tun hat, wie unsere Beziehung zur Wahrheit aussehen soll. Glaube, der christliche Glaube ist eine Liebesbeziehung zu einer Person. Es ist nicht ein System, es ist nicht eine Serie von Grundsätzen und Prinzipien, sondern es ist eine Liebesbeziehung zu einer Person. Und diese Person sagt von sich zu Recht, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Nicht, ich habe ein bisschen Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Durch und durch ist unser Herr die Wahrheit. Und alles, was er sagt, ist wahr. Und weil es wahr ist, ist es gültig. Weil es wahr ist, muss es sich nicht verändern. Ändern muss sich nur das Zeug, was gestern in der Zeitung stand und heute widerrufen wird. Weil es nicht gründlich recherchiert war, weil es nicht stimmte, weil es eine Ente war, weil es ein Gerücht war und so weiter. Aber Gott hat sein Wort erlassen und sein Wort steht in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Sein Wort ist gültig zu allen Zeiten, in allen Kulturen, zu allen Menschen, in allen Situationen. Egal welchen Hintergrund sie haben, egal welche Prägung sie haben, egal wie sie aufgezogen worden sind, sein Wort ist gültig. Und wenn wir uns auf dieses Wort stellen und auf dieses Wort unser Leben bauen, dann wird unser Leben diese Eigenschaften bekommen, die Christus typisch sind. Unerschütterlich. Klar. Nicht zweideutig. Nicht verschwommen. Man muss nicht bei uns zwischen den Zeilen lesen, was hat er denn jetzt gemeint? Bei Christus steht das alles auf den Zeilen. Bei Paulus steht das auf den Zeilen. Und bei jedem Kind Gottes, das sich prägen lässt von diesem Licht der Wahrheit, steht es auch auf den Zeilen. Und niemand muss mutmaßen. Neulich habe ich eine furchtbare Aussage gelesen von einem Theologen. Ich sage lieber nicht, aus welchem Stall er kommt, ist auch schon nicht mehr aktuell. Und er sagte, Reden ist die Kunst, Gedanken zu verbergen. Ist das nicht furchtbar? Ist das nicht furchtbar? Das riecht für mich nach Hölle. Das riecht für mich nach Teufel, nach satanischer Weisheit. Ja, sich nicht festlegen, immer schön offen lassen und immer schön sich viele Schlupflöcher lassen. Das Gegenteil ist unser Herr. Er legt sich fest, er sagt, das sage ich und morgen werde ich immer noch das Gleiche sagen. Und das, was ich gegeben habe und was aus meinem Munde gekommen ist, werde ich nie wieder ändern. Deswegen können wir ihm vertrauen. Man kann einer Person, die heute dies erzählt und morgen das Gegenteil erzählt, man kann einer solchen Person nicht trauen. Du kannst dich nie von ihr abhängig machen. Du kannst nie sicher sein, wie wird sie zu dir stehen und wird sie dir beistehen, wird sie dir helfen, wird sie ihr Wort, das sie gestern gegeben hat, einhalten. Es ist immer ein Glücksspiel. Und unser Vertrauen zum Herrn gründet sich auf dieser Tatsache, dass er absolut vertrauenswürdig ist. Und er gibt Worte, zu denen er morgen noch steht. Er sagt nicht, ja komm, also bitte, wie so ein Politiker. Was gehen mich meine Worte von gestern an? Ein berühmtes Politiker-Zitat. Was gehen mich meine Worte von gestern an? Sondern unser Herr sagt, ja, wenn du mein Wort hörst und darauf alles setzt, du wirst nicht enttäuscht werden. Du wirst ein Felsen werden. Weil Christus der Felsen ist und seine Natur ist unsere Natur. Glauben an Jesus heißt, so nah mit ihm zu gehen, so sehr ihm Raum zu geben, dass das, was ihn ausmacht, in uns hineinkommt. Teilhaber der göttlichen Natur. Das ist unsere herrliche Berufung. Teilhaber der göttlichen Natur. Und Christen sollten sich auszeichnen dadurch, dass sie klar sind, dass sie eindeutig sind, dass sie nicht heute dies erzählen und morgen sich davon wieder distanzieren, sondern das sagen, was wahr ist, was richtig ist. Und wir halten unser Wort, wir stehen zu dem, was wir versprochen haben. So ist unser Gott und seine Natur ist unsere Natur. Und das ist die Grundlage für ein Leben irgendeiner Gemeinschaft, ob das eine Familie ist, ob das eine Ehe ist, ob das eine Gemeinde ist. Diese Verlässlichkeit, diese Berechenbarkeit ist die Grundlage für Vertrauen und für Frieden. Wenn das nicht da ist, kann man sich bemühen, nett zu sein, aber es wird nie Vertrauen da sein, nie. Und viele Christen werden erpresst und bedroht und Leiterschaft fordert von ihnen Loyalität und Vertrauen. Vertrauen kann man nicht fordern. Man kann sich nur als vertrauenswürdig erweisen. Und früher oder später macht es in denen, die die Wahrheit suchen, Klick und sie merken, diese Person ist vertrauenswürdig. Und deswegen schenke ich dieser Person mein Vertrauen. Und eines der schlimmsten Erfahrungen im Reich Gottes ist, wenn unser Vertrauen missbraucht wird. Das ist eines der schlimmsten Erfahrungen. Und diese Dinge können noch tiefer gehen als familiäre Konflikte. Weil wir haben unser Leben lang zugebracht in einer Welt von Lüge und Täuschung und Verrat und Treulosigkeit. Und dann finden wir den Herrn. Und dann kommen wir in die Gemeinde und sagen, endlich sind wir angekommen. Endlich haben wir eine Heimat gefunden. Endlich einen Platz, wo mit uns nicht mehr so umgegangen wird, wie wir das über Jahre und Jahrzehnte in der Welt erlebt haben. Endlich dürfen wir einmal sein, wie wir sind. Endlich dürfen wir aufatmen. Endlich sind wir zu Hause. Und wir öffnen uns so tief. Und wenn wir dann erleben, wir werden belogen, wir werden getäuscht, wir werden verraten. Wir werden eingespannt in menschliche Programme, die dem Namen nach für die Ehre Gottes sind, aber in Wirklichkeit für die Ehre einer Denomination, für die Ehre eines Menschen. Und wenn wir das mitbekommen, das ist so schmerzhaft. In einigen von euren Gesichtern sehe ich, dass ihr versteht, wovon ich spreche. Das ist keine Kleinigkeit, dieses Leben in der Wahrheit zu wählen. Es kostet sehr, sehr viel, aber es bringt einen Segen, den es nirgendwo anders gibt. Und es lohnt sich, diese Investition zu machen. So, Jesus ist die Wahrheit. Nicht eine Wahrheit, er ist die Wahrheit. Und um diesen Anspruch, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, um diesen Anspruch tobt eine Schlacht. Und ich vermute, wenn die Dinge so weitergehen, wie sie jetzt gehen, es wird nicht mehr viele Jahre dauern, bis es von Gesetz her, hör gut zu, von Gesetz her verboten sein wird, diesen Anspruch zu erheben und zu proklamieren. Christus ist die Wahrheit und der Weg. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und in keinem anderen Namen ist das Heil. Nur in diesem Namen, der uns gegeben ist. Sehr bald wird dieser antichristliche Wind, der jetzt schon anfängt zu wehen, zu einem Sturm werden. Und ihr werdet sehen, von Gesetz her, um des Friedens willen in einer multikulturellen Gesellschaft, um nicht auszugrenzen, um nicht zu diskreditieren, um nicht zu diskriminieren, werden wir angehalten, bedroht, eingeschüchtert und nachher sogar per Gesetz verpflichtet, diesen Anspruch nicht mehr zu erheben. In naher Zukunft wird das kommen. Und die Gemeinde ist so blind wie nur irgendetwas. Sie sieht den Sturm nicht kommen und sie macht so weiter wie all die Jahre. Und wenige sind da, die Warnung des Heiligen Geistes hören. Jetzt ist die Zeit, sich zu etablieren und zu gründen in der Wahrheit. Jetzt ist die Zeit, sich auf den fürchterlichsten Sturm vorzubereiten, der jemals über unsere Zivilisation gekommen ist. Wenige hören es und so viele schlafen. Da tobt eine Schlacht. Und die Schlacht geht darum, wer regiert, wer ist der Herr. Wer hat das Sagen? Ich kann mich an meine wilden und bösen und schlimmen nichtchristlichen Zeiten erinnern. Und wahrscheinlich irgendwo aus dem Konfirmandenunterricht, als ich so 13, 14 war, habe ich diesen Vers gehört, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann all die Jahre bohrte das in mir und ärgerte mich. Ich war dann sehr philosophisch und habe alles Mögliche mir so reingetan und mich mit allem Möglichen beschäftigt. Und immer wieder hat mich das geärgert und ich war empört, wie jemand sagen könnte, ich bin die Wahrheit. Warum kann er nicht so bescheiden sein wie alle anderen und sagen, er hat auch ein bisschen Wahrheit gefunden und er ist auch einer von vielen Wegen. Warum muss er sich so exponieren? Warum muss er so absolut sein? Warum muss er so arrogant sein? Warum muss er sich so überheben über alle anderen und so etwas erklären? Er ist die Wahrheit und er ist der Weg. Was hat mich das geärgert? Und das war gut. Dadurch habe ich mich beschäftigt. Und an einer oder anderen Stelle werde ich heute auch Dinge sagen, die vielleicht dich ärgern. Vielleicht habe ich sogar eine gute Chance, heute ein paar Freunde zu verlieren oder ein paar Freunde zu gewinnen. Aber mein Ziel ist nicht hier, um Freunde zu gewinnen oder Spaß daran zu haben, Freunde zu verlieren. Mein Ziel ist, euch zu verbinden mit dem, der eure einzige Hoffnung ist. Das ist mein Ziel. Und wenn Menschen, die die Wahrheit nicht annehmen, wenn die sich ärgern über Dinge, die ich sage im Namen des Herrn, dann ist das ein Problem zwischen dir und dem Herrn. Ich stehe zu Fragen zur Verfügung. Du kannst, wenn wir hier noch zusammen sind oder irgendwie, vielleicht machen wir sogar am Nachmittag noch eine kurze Fragesession oder so, mal sehen. Oder per E-Mail oder so, ich will mich dem nicht entziehen. Aber letzten Endes Ich kann nur noch tiefer erklären und begründen, wenn ich das nicht ausreichend an manchen Stellen tue, warum ich sage, was ich sage. Aber von den Aussagen, die ich hier mache, werde ich nicht einen Millimeter abweichen. Nicht einen Millimeter. Nicht mit Geld, nicht mit Bedrohung, nicht mit Einschüchterungen, nicht mit Erpressung, nicht einen Millimeter. Weil das habe ich schon hinter mir. Die Entscheidung ist schon gefällt. Mein Leben gehört nicht mir selber. Ich bin ein Botschafter des Herrn und ich bin nicht käuflich und nicht erpressbar. Und mich interessiert es nicht, ob hier 1000 Leute kommen oder 3 Leute kommen. Mich interessiert, sind da Menschen offen für den Herrn? Das interessiert mich. Und ob Leute hier weggehen und irgendwelche Gerüchte verbreiten oder irgendwelche Zitate verdrehen oder sowas, das interessiert mich alles nicht die Bohne. Das interessiert mich nicht. Ich möchte Menschen dienen, aber ich bin kein Sklave von Menschen. Mein Leben gehört Christus. Und darum bin ich total frei. Und ich genieße diese Freiheit. Und es ist herrlich, frei zu sein von jedem religiösen Gefängnis und Druck und all diesen Dingen. Es ist so wunderbar. Und falls du noch nicht in dieser Freiheit bist, ich möchte dich ermutigen, in diese herrliche Freiheit zu kommen. Der Kinder Gottes. Das ist die Freiheit, zu Christus zu stehen. Die Freiheit, ihm mehr zu gehorchen als den Menschen. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Und die ist herrlich und die ist wunderbar und die tut gut. Die entschlackt, entspannt, entstresst. Halleluja. So, ich möchte am Anfang betonen, der Ruf zur Nachfolge, das hört sich sehr simpel an, aber werden wir dann im Detail sehen, obwohl es so simpel ist, wird dem an vielen Ecken und Enden im christlichen Gewand widersprochen. Der Ruf zur Nachfolge ist ein Ruf zur Hingabe an die Wahrheit. Der Ruf zur Nachfolge ist ein Ruf zur Hingabe an die Wahrheit. Und viele möchten dieser Zeit Glauben an Jesus trennen von der absoluten, unverbrüchlichen Hingabe an die Wahrheit. Und das führt in die Irre, wie wir das später noch sehen werden. Christus ist die Wahrheit und er ruft uns, seiner Wahrheit zu gehorchen. Galater 5, Vers 8, Paulus sagt zu den Galatern, ihr lieft fein, also ihr habt einen guten Start gehabt. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Bitte beachte, wir müssen da ganz genau am Text bleiben. Er sagt nicht, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu lauschen? Nein, die kamen immer noch zu den Predigten. Das Problem von Paulus war nicht, dass sie nicht mehr hörten. Das Problem von ihm, das er hatte mit ihnen, war, dass sie nicht mehr gehorchten. Dass sie das eine hörten und das andere taten. So, aus dieser einen Aussage sehen wir, und wir können viele andere noch hinzufügen, Christsein heißt, ich verpflichte mich der Wahrheit. Und ich mache eine Erklärung, die Wahrheit ist gültig für mein Leben. Und mit allem, was ich habe, will ich lernen. Bitte, Gott ist doch so gnädig. Es geht doch nicht darum, oh Hilfe, gibt's jetzt vielleicht noch einen Punkt, wo ich noch nicht hundertprozentig der Wahrheit gehorche. Wir alle haben solche Punkte und wir alle sind am Lernen. Und wenn wir offen sind und uns führen und belehren lassen vom Heiligen Geist, werden wir in 2 Jahren ganz woanders sein, als wo wir heute sind. Aber es beginnt, dieser Wachstumsprozess beginnt mit einer Hingabe. Die Wahrheit ist für mich bindend und verpflichtend. Und ich will lernen, ich muss lernen und ich werde lernen, der Wahrheit zu gehorchen. Damit beginnt geistliches Wachstum. Wir haben solche abenteuerlichen Vorstellungen im Land über geistliches Wachstum. Und manche Leute denken, weil sie Bibelwissen ansammeln, ist das geistliches Wachstum. Und wiederum andere, die das nicht durchschauen, sind beeindruckt und denken, boah, Mann, was ist das alles und wie viel und wie tief und so weiter. Es zählt nicht, was wir wissen, sondern was wir in unser Leben hineingetan haben und was wir leben im Alltag. Das zählt. Der Wahrheit zu gehorchen. horchen? Wer hat euch aufgehalten? Vielleicht kommen wir nochmal später zu dem Problem der galatischen Christen zurück. Wir gehen zur nächsten Schriftstelle, die einfach das noch ergänzt und bestätigt. Komm, wir gehen mal zum Petrus, 1. Petrus. Und dort heißt es, 1. Petrus, Kapitel 1. Ich gehe heute relativ langsam vorwärts. Ich bin jetzt mehr so in Lehrmodus und ihr sollt Gelegenheit nehmen, wirklich eure Bibeln aufzuschlagen. Und viele von den Versen, die ich bringen werde, 1. Petrus, Kapitel 1, viele von den Versen, die ich bringen werde, wirst du entdecken, sind die, die du nicht unterstrichen hast. Und sind die, die du nicht so oft hörst. Und darum ist es so besonders wichtig, dass du sagst, Tatsache, das steht auch in meiner Bibel. Es sagt nicht nur der Referent, das steht in meiner Bibel. Und darum ist mir das wichtig, dass ich das Rascheln höre. Das ist so ein Geräusch, das ich so liebe, wenn die Bibelseiten in der Versammlung rascheln. Und ich glaube, dass das ein Geräusch ist, wovor der Teufel sehr viel Angst hat. Wenn die Bibelseiten rascheln, dann hat er Angst. Weil er sagt, meine Güte, die gehen jetzt ins Wort, die schauen jetzt, was wirklich geschrieben ist. Womöglich gehen sie noch einen Schritt weiter und verpflichten sich und sagen, das ist jetzt für mich gültig, meine Güte. Solange sie fromme Märchen glauben, alles okay, aber jetzt gehen sie ins Wort. So wollen wir den Teufel nervös machen und rascheln wir mit unserer Bibel heute ganz viel. In so vielen Gemeinden wird nicht mehr geraschelt, weil die Leute ihre Bibeln gar nicht mitbringen. So, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt. Das ist ein gewaltiger Satz. Erstens wiederum, wir haben hier den Gehorsam zur Wahrheit. Und der Gehorsam zur Wahrheit reinigt unsere Seele. Unsere Seele muss gereinigt werden, weil da eine Menge Müll drin ist, was wir mitbringen aus unserer vor- und nicht- und antichristlichen Zeit. Eine Menge Ideen und Vorstellungen und Werte und Dinge, die mit dem Reich Gottes überhaupt nichts zu tun haben und die uns nur behindern, vorwärts zu kommen und verändert zu werden. Gehorsam gegenüber der Wahrheit reinigt die Seele. Wenn der Gehorsam gegenüber der Wahrheit die Seele reinigt, dann was tut der Ungehorsam gegenüber der Wahrheit? Er lässt die Seele verdreckt. Ist das logisch? Ist das nachvollziehbar? Die Seele muss gereinigt werden. Ja? Nimm blitzblank spülweiß oder wie das Zeug heißt und die Küche blitzt. Ja, nimmst du es nicht, bleibt sie dreckig. Ist auch logisch. Das versteht doch jede Hausfrau. Durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit wird die Seele gereinigt. Wenn aus welchen Gründen auch immer ich sage, nein, das möchte ich nicht, das will ich nicht, dann ist die Konsequenz da und die ist unausweichlich. Und Gott in seiner Güte und Liebe kann mich vor dieser schlimmen Konsequenz, dass nämlich die Seele unrein bleibt, mich nicht bewahren. Verstehst du das? Gott kann nicht sagen, ja, der tut zwar nicht, was ich sage, und er nimmt nicht seine Verantwortung wahr, damit seine Seele gereinigt wird, aber ich habe ihn so lieb, obwohl er ganz faul ist, aber jetzt werde ich doch im Nachhinein irgendwo noch einfach ein Wunder tun. Und ein unverdientes Gnadenwerk. Ihr Lieben, wir müssen aufhören mit diesen Illusionen. Der Gott, dem wir dienen, handelt mit uns so, wie er es in seinem Buch beschrieben hat. Anders wird er nicht mit uns handeln. Er handelt an uns so, wie er es beschrieben hat. Da gibt es nicht für die sich weigern, das zu akzeptieren, noch irgendwie eine B-Gnade oder sowas. Das gibt es nicht. Und es geistern solche Illusionen im Land herum, solche Vorstellungen über einen liebevollen Gott, der in seiner großen Liebe sich über sein eigenes Wort hinwegsetzt. Und das ist ein Gott aus dem Bereich der Fantasie. Und das hat mit dem Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der unser Erlöser ist, 0, nichts zu tun. Der Kampf geht um das Gottesbild. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Und die Seelen werden gereinigt durch Gehorsam zur Wahrheit. Und was ist das Ziel? Was kommt am Ende bei diesem Prozess der Reinigung heraus? Ungeheuchelte Bruderliebe. Ungeheuchelte Bruderliebe. Bitte bemerke, das ist das Ziel. Das kommt am Ende dabei raus. Das ist total in Parallele zu Timotheus. Irgendwo habe ich es, glaube ich, aufgeschrieben. Nein, steht hier nicht, aber... Da heißt es, das Endziel, 1. Timotheus, das Endziel aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist eine gewaltige Aussage. Das heißt nämlich, dass Unterweisung, was nichts anderes ist als Lehre. Unterweisung ist Lehre. Ja? Die Lehre des Wortes, verbunden mit Jüngerschaft, wo wir dann drauf schauen, dass das tatsächlich praktisch umgesetzt wird. Die Lehre führt zur Liebe. Das ist total anders, als wie man das heute an vielen Stellen denkt. Wir wissen alle, meinen wir, was Liebe ist. Und jetzt wollen wir doch nicht so mit Lehre uns aufhalten. Lehre trennt, weißt du? Lehre richtet Barrieren auf. Aber wir wollen uns einfach nur lieben und dann ist gut. Das ist eine Illusion. Die Liebe, die daraus kommt, ist keine reine Liebe. Das Endziel, worum es geht, ist Liebe aus reinem Herzen. Das wiederum beinhaltet, es gibt Liebe aus unreinem Herzen. Ist das weit hergeholt? Ist das irgendwo reingepresst? Nein, das ist doch völlig klar. Es gibt Liebe aus unreinem Herzen. Und unreines Herz bedeutet immer falsche Motive. Ich sage das eine, meine aber etwas ganz anderes. Das mag mir gar nicht bewusst sein, aber dem Heiligen Geist ist das völlig klar. Und wenn wir uns auf die Prozesse des Heiligen Geistes in unserem Herzen einlassen, dann wird er uns in gnädiger Weise nach Salamitaktik, Scheibchen für Scheibchen, uns mit unserer eigenen Täuschung und Lüge und versuchen, uns so durchzuschlängeln und nicht klar zu sein, nicht gerade zu sein. Er wird uns überführen von unseren verkehrten Motiven. Und wir werden entdecken, vieles, was wir im Namen des Herrn tun, haben wir zu unserer eigenen Ehre getan. So, es gibt eine Liebe aus einem reinen Herzen. Übrigens, um das schon mal vorwegzunehmen, wir kommen später dann drauf, sagt Paulus zu Timotheus, er soll nach Liebe er soll nach Frieden streben mit all denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das ist eine Aussage. Weil das sagt erstens, was wir jetzt schon gesehen haben, es gibt Menschen, die rufen den Herrn aus einem nicht reinen Herzen an. Warum rufen sie den Herrn aus einem nicht reinen Herzen an? Weil ihr Herz noch nicht gereinigt ist durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Das ist das Erste. Und dann, warum sagt er nicht, strebe nach Frieden mit allen, die den Herrn anrufen? Das ist die Frage. Warum wird er nicht aufgefordert, nach Frieden zu suchen mit allen, die den Herrn anrufen? Warum ist die Einschränkung da, Frieden nur mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen? Oh, jetzt türmen sich hier die Fragezeichen auf. Gewaltig, wunderbar, das ist gut. später kommen wir zu diesem Punkt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr diese Sache etablieren. Johannes 17. Dieses wunderbare Gebet, was ich erst vor einigen Jahren so richtig entdeckt habe und schätzen gelernt habe und wofür ich so viele Jahre blind war. Und hier betet Jesus in Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Heilige sie durch die Wahrheit. Was bedeutet heiligen? Heiligen bedeutet absondern. Heiligen bedeutet, sich ganz zu weihen und zur Verfügung zu stellen. Wir werden verändert in das Bild Christi und unsere Innenverfassung wird verändert durch ein Werk Gottes, das Heiligung genannt wird. Und das Instrument ist das Wort Gottes. Es ist die Wahrheit. Durch Wahrheit werden wir in das Bild Christi verwandelt. Die einzige Art und Weise, wie wir rauskommen aus Selbstsucht und Unbeherrschtheit und unreiner Gier und Habsucht und Menschenfurcht und Menschengefälligkeit und. Die einzige Art und Weise, wie wir herauskommen aus diesen alten Prägungen, ist durch Annehmen der Wahrheit. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nicht einfach durch jahrzehntelanges treues Absitzen von Gottesdiensten passiert dieses Werk. Nicht durch Predigt hören, Bücher lesen, Seminare besuchen. Auch nicht Input-Seminare. Sondern der einzige Weg ist, dass Wahrheit von uns genommen wird, wir uns der Wahrheit unterordnen, unterstellen und der Wahrheit erlauben, unser Richter zu sein. Das ist eine Formulierung, die manchen von euch völlig fremd ist. Manche von euch haben noch nie gebetet. Lass alle meine Gedanken, alle meine Ideen, alle meine Motive gerichtet sein von deinem Wort der Wahrheit. Und doch lesen wir, eines Tages stehen wir vor dem Herrn. Das ist der Richterstuhl oder eigentlich genau genommen die Preisrichterbühne. Da werden Preise und Belohnungen gegeben für das, was wir hier auf der Erde getan haben. Da geht es nicht um die Frage, ob wir in den Himmel kommen oder nicht, sondern da geht es darum, welches Maß an Belohnung bekommen wir. Aber wenn wir Zeit hätten, ich würde jetzt einen Seitenpfad einschlagen und diese ganze Sache mit Belohnung irgendwie einmal so betonen. Weil aus einer falschen, unechten Güte oder einem Edelmut wird das beiseite gelassen. Oh, wir wollen doch keine Belohnung haben. Nein. Natürlich wollen wir eine Belohnung haben und wir brauchen eine Belohnung. Und Jesus findet es nötig, Gläubige zu motivieren, auf die Belohnung zu schauen. Und wenn Jesus uns motiviert, Schritte zu gehen im Hinblick auf eine Belohnung, die wir bekommen. Wer sind dann wir, dass wir sagen, ach Belohnung, nein, nein, alles für den Herrn. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Wenn du betest, der Vater sieht in das Verborgene und er belohnt dich. Er belohnt dich. Jesus sagt, hey, denk dran, du wirst belohnt. Wenn du daran denkst, wirst du motiviert sein zu beten. Aber wenn der Teufel dein Gebetsleben kommentieren darf, dann weißt du, oh, ist sowieso alles egal, ob ich bete oder nicht, spielt sowieso keine Rolle, es ändert nicht mich, es ändert nicht meine Umgebung, es nützt niemand, also ich kann es auch sein lassen. Wir werden der Motivation zum Gebet beraubt durch Lügen. Und Wahrheit gibt uns Motivation zum Gebet. Wir denken an das, was Gott uns versprochen hat, was Gott uns anbietet, was Gott uns vorhält. Und wir sagen, wow, es lohnt sich, wieder mein Fleisch zu überwinden. Die Trägheit, die Passivität, den Widerstand, die Unlust zu überwinden. Es lohnt sich. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Und eines Tages, egal wie wir hier gelebt haben, egal wie sehr wir uns durchgeschummelt haben und haben uns die kunstvollsten Ideen ausgedacht, ja, das steht hier in der Bibel. Aber weißt du, ich will dir mal erklären, bei mir ist das alles ganz anders. Und kommt mir gerade in den Sinn. Es gab eine Phase in meinem jungen Christsein, da war ich getäuscht in einem wichtigen Punkt und habe gesagt, ja, sexuelle Reinheit, das ist das Gebot Gottes, das ist, was Gott gesagt hat, das ist unbedingt zu beachten. Aber das ist gegeben für die Schwachen. Aber die, die stark sind, so wie ich, die wissen, wie sie damit umgehen können. Für die ist die Freiheit da. Stell dir mal vor, man geht zur Gemeinde, man hört das Wort Gottes, man hebt die Hände, man singt in Zungen und sagt, ich gehöre Jesus und ist total verblendet. Da steht es ganz klar und man lügt sich was in die Tasche und man gibt sich Erklärungen, warum man von Gehorsam diesem Bibelvers gegenüber beurlaubt ist, in gnädiger Weise. Ist das nicht furchtbar? Wie bin ich Gott dankbar für einen Bruder, der nicht die sentimentale Liebe hatte, die heute so hoch in Konjunktur ist, sondern der die Bibelliebe hatte zu seinen Geschwistern und zu mir. Ein sehr lustiger, humorvoller, angenehmer, einfacher, lieber Bruder. Hab ihn viele Male gesehen und habe seine Gemeinschaft genossen. War wieder angesagt zu kommen, ich hole ihn vom Flughafen ab. Und habe mich so gefreut, ihn wiederzusehen. Und als er auf mich zukam, sah er gar nicht so erfreut aus wie sonst immer. Und das allererste, statt, you know, oh, nice to see you, how are you, und you know, stattdessen kommt er auf mich zu und zeigt mir seinen Finger auf meine Heldenbrust. Und sag, wie sieht es mit dieser Sache aus? Und diese Sache war genau das, wo ich mich vom Gehorsam beurlaubt hatte. Und wo ich mir Freiheiten herausgenommen hatte, die ein Kind Gottes sich nicht herausnehmen darf. Wo ich in Unreinheit gelebt habe. Wie sieht es mit dieser Sache aus? Das war eines der peinlichsten Momente meines Lebens. Weil ich konnte nicht ausweichen. Ich wusste nicht, was ich jetzt machen sollte. Und die einzige Idee, die ich hatte, ich erinnerte mich an diese Ritterfilme von früher, aus meiner Kindheit. Und da gibt es so Falltüren, ja, wo jetzt der König seinen Erzrivale zum Bankett einlädt und sagt, bitte da an den Platz. Und dann zum Wohl und dann drückt er unten aufs Knöpfchen und dann geht die Falltür auf und der rast in den Keller, wo schon die anderen Skelette auf ihn warten. Und das war das Einzige, was mir in den Sinn kam. Eine Falltür. Es muss eine Falltür her. Ich muss einfach verschwinden irgendwo anders hin. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Furchtbarer Moment. Voll erwischt. Und ich stammelte darum. Und dann was alles, was mir dann einfiel. Ja, weißt du, gut, dass du es ansprichst. Ich wollte sowieso einen Seelsorgetermin haben bei dir wegen dieser Sache. Dank sei Gott für solche Brüder, dem es nicht darum geht, oh, ich will hier freundlich willkommen geheißen werden, damit ich hier Geld einsacken kann und dann kann ich wieder nach Hause gehen und kann wiederkommen. Er kam nicht mit dem Ziel, wieder eingeladen zu werden, er kam mit dem Ziel, zu helfen. Das sind zwei verschiedene Dinge, ihr Lieben, zwei verschiedene Dinge. Wir können uns vorbeimogeln am Wort Gottes. Wir haben die Fähigkeit, uns kunstvolle Erklärungen auszudenken und sagen, ja, hier steht es, aber in meinem Falle sieht das ja anders aus. In meiner Kultur, zu meiner Zeit, in unserer fortschrittlichen Hightech-Zivilisation kann man doch nicht mit 2000 Jahre alten ethischen Anweisungen kommen. Kein Sex mehr vor der Ehe, ich bitte dich. Wir sind doch heute modern und aufgeklärt. Und so gibt es heute viele Gemeinden, die akzeptieren, dass Paare zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. Ich war in eine Gemeinde eingeladen und ich habe nicht geforscht oder irgendwie mich darum überhaupt bemüht, da irgendwas herauszufinden. Aber zwei Leute, ohne dass ich die darum gebeten hatte, kommen zu mir und sagen, weißt du, das in der Gemeinde, wo du demnächst hingehst, da ist ein Pärchen im Lobpreisteam. Sie leben zusammen wie Mann und Frau und sie sind nicht verheiratet. Ich sage, nein, ich weiß es nicht. Ich rief den Pastor an, ich sage, ist das so? Habt ihr da ein Pärchen im Lobpreisteam, die zusammenleben und nicht verheiratet sind? Ja, und dann fing er an. La 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 la. Und habe gesagt, du pass auf. Wenn du das für normal findest, wenn du dagegen nicht unternimmst, was du als Mann Gottes zu unternehmen hast, dann sage ich hiermit meine Einladung ab. Ich komme nicht in deine Gemeinde. Ich komme nicht. Weil du brauchst nicht einen netten Entertainer, der dir einen schönen Sonntagmorgen macht. Was du brauchst, ist jemand, der dir sagt, was eure Verantwortung als Älteste ist, die Gemeinde in der Furcht Gottes zu leiten, in der Verantwortung vor Gott. Das ist, was du brauchst. Und dann fing er an, mir zu erzählen, was mein Problem ist. Dass ich keine Liebe habe. Dass ich gesetzlich bin. Und seine Begründung war, wenn ich da aufräumen sollte, beim Lobpreisteam, dann müsste ich ja in der halben Gemeinde. Und ich sage, ja, dann fang mal an, Bruder, hast du viel vor dir. Was ist denn das für eine Begründung? Also die Begründung, die macht doch überhaupt keinen Sinn. Stell dir vor, ich komme zu dir nach Hause und gleich im Flur stolpert man schon über einen riesen Dreckhaufen. Und ich bin völlig geschockt und sage, aber hallo, wann willst du denn diesen Dreckhaufen mal wegmachen? Ach, weißt du, komm erst mal in die anderen Zimmer, ich habe da noch so viel mehr. Das ist doch keine Begründung, wo ist denn da die Logik? Und das hört man sich von reifen Männern Gottes an. Ein paar Monate nach diesem Gespräch ist dieser Pastor, der mir erzählte, ich habe keine Liebe und ich kenne Gott nicht und ich liebe die Menschen nicht, ist in flagranti mit seiner Sekretärin erwischt worden und hat alles verloren. Seine Ehe, seine Gemeinde, seinen guten Namen, hat alles verloren. Aber will mir erzählen, ich habe keine Liebe. Die Wahrheit ist das, was sowieso auf uns wartet. Und wenn wir nur ein bisschen Glauben haben an diesen Termin, eines Tages stehen wir vor dem, der die Wahrheit ist. Und wir stehen ganz alleine. Und wir wissen, jeder Versuch, ihm irgendwie unsere krummen Wege zu erklären und schmackhaft zu machen, und ihn zu überzeugen, das musste so sein, das war notwendig, weil sonst hätte es die und die schlimmen Konsequenzen. Jeder Versuch ist absolut sinnlos. Wir werden kein einziges Wort herauskriegen. Er schaut uns an und sagt, was hast du getan mit dem, was ich dir gegeben habe? Was hast du getan? Wir müssen Rechenschaft geben über jedes unnütze Wort. Und über jede Tat, über jede falsche Entscheidung. Wir müssen Rechenschaft geben, ihr Lieben. Wenn du daran denkst, dass es einen solchen Termin gibt und du kannst meinetwegen mit viel Kunst und viel fortgeschrittener Heuchelei eine Menge Christen täuschen über deinen wahren Zustand. Vielleicht sogar deine Leiterschaft täuschen. Aber eines Tages stehst du vor dem, der die Wahrheit ist. Und das wird für jemanden, der sein Leben lang sich durchgemogelt hat, ein furchtbarer Moment sein, obwohl Gott die Liebe ist. Ja. Das wird ein furchtbarer Moment sein. Denkt einmal an die völlig überzeugten Kommunisten, als damals die DDR zusammengebrochen ist. Das war für sie ein Schock, von dem manche sich nie wieder erholt haben. Es war alles eine Lüge, es war alles eine Täuschung. Manche haben sich umgebracht, weil sie damit nicht klarkamen, dass alles eine Lüge war. Sie haben sich belogen, sie haben das Volk belogen, es war nur Lüge. Sie kamen nicht klar damit. Was ich sagen will, wenn es diesen Termin gibt, wo ich Rechenschaft geben muss über mein ganzes Leben, über meine Entscheidungen, wenn sowieso irgendwann Schluss ist mit Halbheiten und Durchmogeln und merkwürdigen Erklärungen, die gar keine echten Erklärungen sind, wenn das sowieso so ist, dann ist es doch viel besser. Ich bete das, was ein Mann Gottes, den ich sehr schätze, immer wieder als Gebet vorschlägt. Herr, schocke mich jetzt und nicht später. Schocke mich jetzt und nicht später. Weil wenn wir jetzt ins Licht kommen, wenn wir jetzt in die Wahrheit kommen, haben wir doch die Chance, noch etliche gute Jahre ganz anders zu leben und Gott zu dienen und Gott Ehre zu machen. Und wir wechseln das Lager und wir kommen aus dem Bereich derjenigen, die das Problem Gottes sind, in den Bereich derjenigen, die die Antwort Gottes sind. Das ist doch eine gewaltige Beförderung. Das ist ein gewaltiger Fortschritt. Amen. Und wir können hier noch Jahre anders leben, mit einem wirklich guten Gewissen. Und wenn wir das glauben, dass es da diese Verabredung gibt, der niemand sich entziehen kann, keiner kann sagen, ach, ich habe keine Zeit, das machen wir später mal. Der Herr bestellt uns ein in sein Büro, und zwar einzeln. Da stehst du ganz alleine. Und all deine klugen Erklärungen sind dir plötzlich abhanden gekommen. Da kannst du nicht sagen, ja, also meine Gemeinde hat das nicht betont. Sagt Jesus, wem gehörst du? Wer hat dich gerufen? Wer hat dich errettet? Wer hat dich erkauft? Ich sag so gerne, vielleicht ist deine Gemeinde tot, aber sie ist nicht für dich gestorben. Jesus ist für dich gestorben. Amen. Du bist teuer erkauft, du gehörst ihm. Und er hat null Verständnis dafür, dass du auf deine Denomination Rücksicht nimmst. Er hat null Verständnis dafür. Er sagt, ich habe dich erkauft, ich habe dich gerufen, du gehörst mir, du sollst mir nachfolgen. Wer hat dir gesagt, du sollst auf andere Leute hören? Wer hat es dir gesagt? Einmal rief eine Frau bei mir an und sagt, ich habe das Grundlagenseminar gehört und ich habe verstanden aus dem Wort Gottes. Ich habe verstanden, ich muss mich taufen lassen. Ich sage, Halleluja, wunderbar. Oh, schon wieder Taufe. Schon wieder dieser Punkt. Du dachtest, wir waren gestern schon fertig. Oh nein. Ich sage, ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Sagt sie, ja, aber ich habe ein großes Problem. Ich sage, was ist dein Problem? Du hast erkannt aus der Bibel, dass du als Kind Gottes, wo du schon jahrzehntelang lebst mit dem Herrn, du sollst dich taufen lassen. Das ist doch wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber sie verstehen mein Problem nicht. Ich sage, was ist das Problem? Ja, ich habe mit meinem Priester gesprochen. Und der hat gesagt, wenn ich mich nochmal taufen lasse, verliere ich mein Seelenheil. Was soll ich denn jetzt machen? Ich sage, liebe Schwester, wer hat Ihnen gesagt, nachdem Sie Offenbarung aus dem Heiligen Buch bekommen haben, einen Priester zu befragen? Wer hat das gesagt? Die Frau war völlig schockiert und verstand gar nicht, warum ich schockiert war. Sie verstand das gar nicht. Ja, man muss doch den Priester fragen. Ich sage, Sie gehören Jesus. Und Jesus hat den Preis bezahlt und hat gesagt, komm, folge mir nach. Und er hat nicht gesagt, in Klammern, soweit der Priester das zulässt. Das hat er nicht gesagt. Menschliche Rücksichtnahme, falsche Loyalität. Wem gehören wir? Wer hat uns erkauft? Wer sagt uns, was ein Christ ist und was ein Christ tut oder was ein Christ lässt? Wer sagt das? deine Denomination, andere Menschen, ein Priester, ein Kardinal, ein Bischof, der Papst? Oder wer sagt das? Wer ist der Herr? Wer gibt dir die Maßstäbe? Und wenn wir da vor ihm stehen, wir können nicht sagen, ja, also meine Denomination, die glaubte nicht an das Zungensprechen. Jesus glaubt daran. Er glaubt, dass das für alle Gläubigen ist, Markus 16, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden in neuen Zungen sprechen. Jesus glaubt daran. Und wenn Jesus daran glaubt, dann glaube ich auch daran. Oh, der ist extrem, der glaubt, dass alle das müssen. Nein, müssen gar nicht. Du kannst auch im Ungehorsam bleiben und im mangelnden Segen bleiben. Aber ich will alles haben, was Jesus mir anbietet. Weil ich glaube, von ihm kommt nur Gutes. Und ich glaube, dass es richtig ist. Und was er mir anbietet, will ich haben und nicht verachten und mit den Augen meiner Denomination anschauen. Das finde ich irgendwie unpassend, in Zungen zu sprechen. Da weiß man ja nicht, was man da sagt. Ja, das ist auch viele Male sonst der Fall. Das Wort Gottes sagt, wenn ich in Zungen spreche, dann spreche ich göttliche Weisheit aus. Ich rede die reinsten Worte, die ein Mensch nur reden kann, weil der Heilige Geist mich inspiriert. Wie kann ich da mich vor schämen oder mich dumm finden oder das verwerfen? Es gibt nur eine Erklärung. Ich habe mich schon ausgeliefert, Menschen, die selber nicht diesem Wort glauben. Und ich lasse mich prägen und bestimmen, was ist ein Christ und was tut ein Christ und was lässt ein Christ von Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist das Evangelium. Und in geistlichen Fragen ist der einzige Maßstab Gottes Wort. Nicht irgendein Menschenwort. Nicht irgendeine Denomination, eine Konfession, sondern das Wort Gottes. Ich weiß, dass das nicht leicht zu schlucken ist für einige von euch. Aber eines Tages wirst du mir recht geben. Eines Tages stehst du vor dem Herrn. Und entweder du stehst da und sagst, das hat mich so getroffen, das hat mich so geschockt, das hat mich wachgerüttelt, das hat mir gezeigt meine Verantwortung. Und wie dankbar bin ich, dass ich mich habe schocken lassen. Und seit dem Moment ging mein Leben anders. Und ich habe bin die Schritte gegangen, die das Wort Gottes mich gelehrt hat. Oder aber du erholst dich von diesem Schock nachher wieder, bürstest das von dir ab, findest wieder deine alten Argumente, deine alten Begründungen und dann hast du wieder deinen selbstgemachten Frieden, ziemlich wackelig, aber immerhin, du hast ihn. Aber eines Tages hast du dann doch diese Verabredung und dann wirst du sagen, hätte ich nur damals gehört, hätte ich nur diese Warnung ernst genommen, was war ich für ein verblendeter Mensch. Ich habe die Wahrheit gehört, habe mich über die Wahrheit geärgert, aber ich habe nicht gesagt, die Wahrheit muss in meinem Leben die Wahrheit sein. Lieben, früher oder später wird das, was du in diesem Moment hier heute, 9. Februar, ne, stimmt's? 9. Februar, Gummeringen, Schwäbisch Jerusalem, hier gehört hast, wird dich wieder einholen. Es wird dich wieder einholen. Was für einen Sinn macht es, Worte abzuschütteln, die uns sowieso wieder einholen werden? Was für einen Sinn macht das? Es macht keinen Sinn. Wir sind nicht gerufen, sinnlose Dinge zu tun. Wir sind gerufen, den Willen Gottes zu tun. So, ihr seht, obwohl wir noch gar nicht richtig in der Thematik drin sind, Jesus ist der Herr, Jesus ist die Wahrheit und Christsein heißt Hingabe an die Wahrheit, da kommt man ganz schön ins Schwitzen mitunter. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen. Und das ist ja gut so. Und ich werde mir reichlich Mühe geben, alle eure Ausreden und Entschuldigungen und Erklärungen und netten Begründungen, warum man Ja sagt zu Jesus, aber Nein zu seinem Buch, diese Begründung zu zerfetzen. Das ist mein Job. Das ist, was alle Männer Gottes tun müssen. Das Schwert der Wahrheit in gerader Richtung schneiden. Durch jedes Gebüsch und Gewächs und Hindernis von Religion. Gerade durch. Gerade durch. Jesus ist der Herr. Du gehörst ihm. Und was immer du tust, eines Tages musst du eine Erklärung geben. Und egal, wie vollmundig du irgendwelchen Leuten was erzählt hast, warum du nicht in Zungen sprichst, warum du nicht dich auf neutestamentliche Weise taufen lässt, warum du nicht in Jüngerschaft gehst, warum du nicht unter biblische Älteste bist und. Warum du nicht in sexueller Reinheit lebst und. Eines Tages, alle diese vollmundigen Begründungen, die du für dich hast und vor den anderen, nicht eine wird dir einfallen, wenn du vor dem Herrn stehst. Nicht eine. Es bleibt dir im Halse stecken. Da bist du nicht mehr der Souveräne, der sagt, ach Jesus, komm, nur hab dich mal nicht so. Das musst du verstehen, das war halt notwendig. Und du redest noch ein bisschen weiter und Jesus sagt, okay, ja gut, also in deinem Fall, ja, das sehe ich ein. Wir müssen realisieren, Jesus ist die erste Person in unserem Leben, die wir treffen, die wir nicht manipulieren können. Die erste Person, wo jeder Versuch zwecklos ist. Das ist schockierend, aber das ist die Voraussetzung, dass wir ihn achten. Du kannst eine Person, die du manipulierst, nicht achten, weil du dich in Stolz über diese Person erhebst. Aber er ist der Herr und er ist herrlich und er ist wunderbar. Und er sagt, wenn du getan hast, was ich dir sage, und wenn du durch den Schmerz durch bist und wenn du den Preis bezahlt hast für die Wahrheit, wirst du mir danken. Aber vergiss diese Idee, Gott ist Liebe und das heißt, er wird niemals mir etwas zumuten, was schwierig ist. Das ist ein Evangelium, das kommt nicht aus der Bibel, sondern er sagt, ich gebe dir eine Menge Schritte zu tun, eine Menge Hausaufgaben und viele von denen wirst du nicht mögen, aber ich gebe dir Gnade und du wirst dich an sie gewöhnen und nachher werden sie zu deiner zweiten Natur, ob das der Zehnte ist, die Ordnung Gottes in deinen Finanzen. Wer am Geld hängt, mag diese Botschaft nicht. Ich habe noch nie Leute getroffen, die mit mir diskutieren wollen, dass der Zehnte nicht mehr gültig ist, die mehr als 10% geben. Noch nie. Alle die Leute, die diskutieren und kämpfen, dass der Zehnte doch Altes Testament ist und deswegen heute gar nicht mehr gültig ist, sind immer Leute, die noch nicht einmal 10% geben. Keiner, der 20% gibt, kämpft gegen den Zehnten. Ich finde das nicht richtig und man sollte das nicht predigen und das bringt Druck auf die Leute. Nein, keiner von denen, die mehr geben als 10, sagen das. Aber die nicht einmal 10 geben und die geizig sind und auf dem Geld hängen und gierig sind nach Geld, die kämpfen. Und sie kommen mit den wahnsinnigsten theologischen Begründungen. Das ist ja Altes Testament. Ja, du sollst nicht töten, ist auch Altes Testament. Und? Was möchtest du mit diesem Argument sagen? Weil es Altes Testament ist, ist es nicht mehr gültig. Was für eine Logik. Gott ändert sich nicht. Und da spukt eine charismatische Vorstellung durch viele Köpfe. Irgendwo zwischen Malachi und Matthäus hat der heilige, strenge Gott eine wundersame Bekehrung durchgemacht. Und jetzt ist er nur noch lieb. Und er ist so lieb, dass er auf nichts mehr besteht. Er ist einfach nur lieb. Weil jemand, der auf was besteht, der sagt, hey, das wird eingehalten, der ist ja nicht lieb. Der legt uns ein Joch auf, der bringt uns unter Druck. Viele Gläubige kommen mit dieser Formulierung. Das bringt Druck auf mich, wenn du das so absolut sagst. Ich sage du, der Druck kommt nur, weil du gegen die Wahrheit drückst. Daher ist der Druck. Hast du schon mal, wer sich auskennt mit Katzen, hast du schon mal versucht, eine Katze von hinten nach vorne zu streicheln? Hat schon mal jemand gemacht? Die macht ein so interessantes Gesicht, wenn du das tust. Es ist eine Mischung aus beleidigt sein und einer hochgradigen Aggressivität. Und sie will mit ihrem Gesicht sagen, wenn du nicht sofort aufhörst, spring ich dir ins Gesicht. So, guck dir dich an, wenn du versuchst, gegen den Strich sie zu streicheln. Und manche Gläubige in der Verkündigung fühlen sich so. Und ich sage, hier ist mein Tipp, dreh dich um. Dreh dich einfach um und dann schnurrst du ganz behaglich. Weil dann ist es in der richtigen Richtung, vom Kopf über den Rücken. Und du sagst, wie wunderbar, ja, das liebe ich, das mag ich. Oh, und du schnurrst vor Behaglichkeit. Es gibt Christen, die fauchen wie eine wild gewordene Katze in der Predigt und andere schnurren vor Behaglichkeit. Ist interessant, dieselbe Botschaft. Und die einen so und die anderen so. Ganz interessant. Du glaubst gar nicht, was man so als Prediger von vorne so für Studien machen kann, so über Gesichtsausdrücke, Körpersprache und Abneigung, Zuneigung, helle Begeisterung und oh weh und hoffentlich nicht noch mehr und können wir nicht diesen Punkt jetzt verlassen und all diese Dinge. Und wenn ich in der Lehrsalbung bin, bin ich entspannt. Wenn ich predige, ist es anders, aber wenn ich in der Lehrsalbung bin, bin ich entspannt und dann studiere ich Gesichter. Das macht Spaß. So, ob wir uns wohlfühlen bei Worten, die einfach mit Klarheit und Autorität ausgesprochen werden, liegt nicht an den Worten, sondern liegt an uns. Es liegt nicht an den Worten, sondern es liegt an uns. Gottes Worte sind nur gut, nur heilsam, nur hilfreich. Und darum passt das so gut zusammen zu dem, was wir gestern und vorgestern hatten. Wir müssen das Herz Gottes sehen. Wir müssen die Güte Gottes sehen. Gott hat seine Gebote, über die er nie verhandeln wird, aus lauter Liebe gegeben, weil er für uns ist. Weil er mehr versteht, wie wir gestrickt sind, mehr versteht, über was ein gesegnetes, gutes Leben ist. Und er sagt, ob du es jetzt fühlst oder nicht, glaub's mir einfach. Dieser Weg ist der Weg zum Frieden. Dieser Weg ist der Weg zum Segen. Dieser Weg ist der Weg, wo du mir näher kommst und wo du mich noch mehr erlebst und wo ich dich beschenken kann. Es ist der Weg der Wahrheit. Es ist der Weg der Wahrheit. Die Gebote Gottes kommen aus einem guten Herzen, aus einem Wohlwollen. Gott weiß, was wir brauchen. Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Wir waren bei Johannes 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann später noch einmal, Vers 20, geheiligte durch die Wahrheit. Wir sollen geheiligte sein durch die Wahrheit. Gehen wir zu Johannes 8. Berühmte Schriftstelle. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr, Vers 31, Vers 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt. In Johannes 15 kommt es nochmal. Bleibt an meiner Rede. Bleibt an meiner Rede. Und so werden wir Frucht bringen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Was ist das Merkmal eines Jüngers? Er bleibt in den Worten des Herrn. Das heißt, wenn der Moment des Bibellesens oder der Moment der Verkündigung vorbei ist, gelten nicht auf einmal andere Spielregeln, sondern er bleibt im Wort. Er sagt während des Bibellesens ja, er sagt während der Verkündigung ja und dann geht er raus in das sogenannte wirkliche Leben und er sagt immer noch ja. Da ist kein Unterschied zwischen christlichen Veranstaltungen und Freizeit oder Arbeit oder Familie. Da ist kein Unterschied. Es gilt in allen Situationen das Gleiche. Das heißt, bleiben in der Rede. Bleiben in den Maßstäben Gottes, aber auch bleiben in dem Kontakt mit diesem lichtgebenden, lebensschaffenden Wort. Jünger sind solche, die sich binden an das Wort. Die sagen, das Wort ist der Maßstab. Das Wort darf meine Gedanken, meine Worte, meine Fantasien, meine Wünsche, meine Ziele, meine Pläne richten. Ich bin sehr in Versuchung, einen Seitenpfad einzuschlagen. Jesus, der Richter. Ich würde dann gerne eine kleine Volkserhebung machen und fragen, wie viele von euch in den letzten 12 Monaten eine Predigt gehört haben über Jesus, der Richter. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wie das Ergebnis sein wird. Wahrscheinlich keine 5 von uns haben in den letzten 12 Monaten eine Botschaft gehört über Jesus, der Richter. Und doch haben die Apostel permanent davon gesprochen, Jesus, der Richter, er wird kommen und er wird richten, die Lebendigen und die Toten. Aber ein solcher Gedanke beunruhigt uns. Und wir wollen ja nette und erbauliche Gottesdienste haben. Und deswegen müssen wir Dinge, die nicht erbaulich sind, weglassen. Das ist religiöse, fleischliche Weisheit. Und das nennt man dann, wir lieben die Menschen. Wir tun etwas Gutes. Nein, wir tun überhaupt nichts Gutes. Weil Jesus, der Richter, verschwindet nicht, indem wir ihn vom Predigtthemenplan streichen. Wir können ein ganzes Leben lang darüber nichts hören, aber am Schluss sehen wir es. Und bitte, wenn ich sage Richter, sieh Liebe, sieh Barmherzigkeit, sieh eine Person, die für dich ist. Es ist nicht ein gnadenloser Richter, der dein Gegner und dein Feind ist. Aber in den Himmel kommen wir alle nur, indem wir jeder Lüge entkleidet werden. Da ist keine Lüge im Himmel. Keine. Null. Und keiner von uns wird es schaffen, in den Himmel zu kommen mit irgendeiner Form von Täuschung und von Lüge. Wir werden alle das ablegen müssen. Wir werden das müssen. Kein Unreiner betritt den Himmel. Und wenn das so ist, und wenn ich das glaube, dann sage ich, Herr, komm, sei mein Richter, richte mich. Psalm 43, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg, das ist die Gegenwart Gottes, und zu deinen Wohnungen. Sende dein Licht. Das ist das Gebet, was zeigt, dass wir an den Richter glauben, dass wir glauben, dass Wahrheit frei macht, dass wir glauben, dass Gott ein tiefes Werk in uns tun möchte. Ich will dir mal erzählen aus meinem Leben. Und dann gehen wir in die Pause. Damit du mal siehst, wie rasend schnell meine geistliche Entwicklung vonstatten geht. Da haben wir über 10 Jahre in unserem Wohnzimmer ein Poster zu hängen gehabt. Ein schönes Foto, sehr gelungen, sehr gut gemacht. So Wald und die Sonne scheint so durch, und du siehst die Sonnenstrahlen so zwischen den Bäumen und so weiter. Wunderschön, habe ich mich viele Male drüber gefreut. Deswegen habe ich es auch dahin gehängt. Nach ungefähr 10, 12 Jahre entdecke ich, dass da auch noch etwas drunter steht unter diesem Bild. Nach weiteren Wochen merke ich, dass es ein Bibelvers. So Bibelverse sind gut, die sollte man lesen. Also lese ich diesen Bibelvers. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja ein Gebet. Das ist ein Gebet aus der Bibel. Gebete aus der Bibel sind immer gut. Die sollte man beten. Und dann habe ich angefangen zu beten. Ich habe über das Gebet nachgedacht. Und dann habe ich angefangen zu beten. Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit. Und dann kam ich in die größte Krise meines Glaubenslebens. In die allergrößte Krise. Und ich war im vollzeitlichen Dienst, ich war Pastor, sehr respektabel, oh ja. Und ich kam in die größte Krise meines Glaubenslebens. Und Gott fing an, mir mein eigenes Herz zu zeigen. Und wie ich mit Menschen umgegangen bin. Und was ich alles im Namen von Dienst für Dinge veranstaltet habe. Und das war eine Zeit von Tränen, eine Zeit von Zerbruch. Und ich konnte es nicht glauben, was da alles hochkam. Ich konnte es nicht glauben. Und ich habe Leute eingeladen und gesagt, wenn ich dich irgendwie verletzt habe, wenn ich dich lieblos behandelt habe, du darfst kommen und mir das sagen und ich will das in Ordnung bringen. Ich stelle mich meiner Vergangenheit. Und ich dachte, ja, da kommen bestimmt 2, 3 Leute. Wochenlang hatte ich Termine. Wochenlang kamen Leute in mein Büro und haben gesagt, du hast uns ja eingeladen, wir dürfen mal kommen und mal sagen, was du uns so angetan hast. Denkst du, hoi, 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 was ist denn das für ein Vokabular? Ja, ich bin immerhin der Pastor. Ja? Aber der Herr hat mir gesagt, das sind die Spielregeln, wie diese Begegnungen ablaufen. Du bist total offen. Du wirst dich nicht rechtfertigen, du wirst keine Erklärung abgeben, du wirst nur hören, was die anderen erlitten haben. Und dann wirst du dich demütigen. Das waren die Spielregeln. Die sind hart. Weil in jedem Fall wollte ich erklären, nein, nein, das hast du völlig falsch mitgekriegt, das war eigentlich ganz anders und ich wollte eigentlich das und so und so. Und er hat gesagt, halt deine Klappe, jetzt ist fertig. Und wochenlang kamen Leute in mein Büro, machten Termine. Und ich wurde immer kleiner. Und ich wurde mit meiner eigenen Realität konfrontiert. Und ich habe einen solchen Zerbruch erlebt. Und als dann der letzte Termin war, dachte ich, oh, die Sache ist vorbei, super. Und sagt meine Frau, sind alle Termine fertig? Ich sage, ja, alle fertig. Okay, dann möchte ich einen Termin haben. Wie, ein Termin? Du bist doch meine Frau, wir sind doch hier alle Zeit. Und ich meine, wieso überhaupt? Und sagt, doch, ich möchte einen Termin haben. Und mit ernster Miene sagt sie, hier, setz dich mal auf das Sofa, setz dich mal hin. Ich dachte, oh, hallo, jetzt geht's los. Und der Herr sagt, denk an die Spielregeln. Du hörst, du wirst dich nicht rechtfertigen. Und dann fing meine Frau an zu erzählen. Sie sagt, so fing sie an mit der Einleitung. Jetzt will ich dir einmal zeigen, wie du mich all die Jahre unterdrückt hast. Da kam sofort der Protest und der Erklärungszwang. Und so spricht man nicht mit dem Ehemann. Und überhaupt, ich habe es nur gut gemeint. Und der Herr sagt, halt die Klappe. Und dann hat sie mir das alles erzählt. Und dann hat sie gesagt, weißt du überhaupt, dass deine eigenen Kinder Angst haben vor dir? Es hat mich so getroffen. Es hat mich so demontiert. Und Gott hat mich auf ein neues Fundament gestellt, auf ein neues Verständnis, worum es wirklich geht. Meine ganzen Ideen über Gemeinde und über Dienst und über Beziehung, all das wurde so verändert. Und ich lerne immer noch, ich will nicht sagen, seitdem bin ich perfekt, aber das hat mich erstmal geerdet, das hat mich erstmal in die Realität geholt. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Möchtest du das auch beten? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Im Psalm 36 heißt es, in deinem Licht sehen wir das Licht. Das heißt, nur wenn Gott sein Licht scheinen lässt, kriegen wir überhaupt mit, worum es geht. Kriegen wir mit, wer wir sind. Kriegen wir mit, was wir gemacht haben und kriegen wir mit, wer der Herr ist. Solange das Licht Gottes nicht scheint, tappen wir im Dunkeln. Meinen aber gleichzeitig, wir sind im Licht und sind großenteils religiöse Fantasien, die mit der geistlichen Realität manchmal ganz, ganz, ganz wenig zu tun haben. Ganz wenig zu tun haben. Und Gott tut das nicht, weil er gegen uns ist, sondern er sagt, die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Und Gott will uns freisetzen durch die Wahrheit. Wenn wir an seiner Rede bleiben, sein Wort ist Licht, der Eingang des Wortes bringt Licht. Das Licht Gottes kommt, wenn es hineinkommt in unser Herz. Und es kommt nur dann in unser Herz, wenn wir es ergreifen und festhalten. Und nicht nur oberflächlich hören in der Verkündigung und dann gehen wir raus. Naja, zum Glück, es war ja nur gepredigt. Allen Ernstes, jemand kam zu mir nach der Predigt und sagt, du, diese eine Sache, sag mal, es interessiert mich. Hast du das ernst gemeint oder war das nur gepredigt? Jemand kam zu mir. Die Gläubigen machen einen Unterschied. Das ist nur Predigt. Komm, jetzt gehen wir in die Pause, trinken Kaffee und dann finden wir uns wieder. Und klar, wir waren ein bisschen betroffen, aber weißt du, wir finden uns jetzt wieder und jetzt ist wieder alles gut und mach dir keine Sorgen und es wird einfach alles so weitergehen. Ihr Lieben, nach dieser Botschaft geht nichts mehr so weiter. Entweder du verhärtest dich und entfernst dich immer weiter vom Herrn oder du kommst in eine Nähe zu Gott, von der du nicht mal gewusst hast, dass es das gibt. Die einzige Art, sich unserem Gott zu nähern, ist durch Annehmen von Wahrheit. Das ist die einzige Art. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Und das ist, wo wir hingehören. Da sollen wir sein, in der Nähe Gottes. Und das ist auch so eine fromme Lüge. Dass Menschen denken, wir sind, weil Gott ja gerecht ist und Gott alle gleich behandelt, wir sind alle gleich nah am Herrn. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Naht euch zu Gott. Was passiert, wenn ich dieses Wort nicht ernst nehme? Dann bleibe ich auf Distanz. Wie nah ich Gott komme, bestimme ich, nicht Gott. Gott will uns alle bei sich haben. Jesus sagt, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Ganz nah, er will uns bei sich haben. Aber wir müssen uns ihm nahen. Wir nahen uns Gott. Wenn wir klug sind. Und wir können auch festhalten an der Unabhängigkeit, festhalten an der Selbstbestimmung und sagen, das Licht Gottes kommt nicht in meine Fantasie, das Licht Gottes kommt nicht in meine Gedanken, das Licht Gottes kommt nicht in meine Taten. Ich werde nicht erlauben, dass da irgendwer, und sei es auch Gott, meine Taten und meinen Lebensstil und meinen Charakter richtet. Ich werde das nicht erlauben. Okay. Niemand kann dich daran hindern. Aber du entscheidest dich für ein Leben auf Distanz zu Gott. Du entscheidest dich zu einem Leben, wo du Gott nur vom Hörensagen kennst und wo du diese Süße seiner Gegenwart, seiner Freundlichkeit, seiner tiefen Liebe nicht schmecken wirst. Niemand, der in Täuschung bleiben will, kommt in die Gegenwart Gottes. Wer Reinheit des Herzens liebt und wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Um Freundschaft mit Gott zu haben, braucht es mehr als nur wiedergeboren zu sein und Kind Gottes zu sein. Dazu braucht es eine Entscheidung. Ich will Reinheit des Herzens lieben. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Nicht nur an ihn glauben, sie sehen ihn, sie erleben ihn. So der Zustand meines Herzens entscheidet darüber, ob und wie viel ich sehe und genieße vom Herrn. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und ich habe angefangen, etwas zu sehen von Gott und das ist so wunderbar und so belebend und so erfrischend und so tröstend. Und ich will mehr davon. Und ich bin festgelegt, ich habe alle Brücken hinter mir abgerissen, abgebrannt. Der Weg zurück ist unmöglich. Es geht nur noch näher zu Gott. Und ich will näher kommen zu ihm. Und ich will ein Liebhaber Gottes sein. Das ist mein Ziel. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns rufst, dass du uns siehst, dass du uns heilsame Schocks verpasst, damit wir hier eine Chance haben, auf dich zuzugehen, uns dir zu nähern, in dein Licht zu kommen und größere Dimensionen von Freiheit und von Gemeinschaft zu erleben mit dir. Und ich danke dir für dein Wort, was unsere Herzen berührt, für dein Wort, was unsere Herzen trifft. Und schenk uns die Gnade, dass wir über Betroffenheit nicht irgendwie hinweggehen und versuchen wieder das zu erreichen, was wir Normalfassung genannt haben. Herr, Normalfassung ist reines Herz. Streben nach dir, streben danach, dir zu gefallen. So danke ich dir für den wunderbaren Heiligen Geist, der heute Morgen hier ist und der Herzen erforscht und Herzen zieht und Herzen motiviert aus lauter Liebe. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Und wenn wir jetzt in die Pause gehen und danach weitergehen, wirke tiefer und tu du dein Werk an uns. Tu du dein Werk. Wir brauchen das. Amen.
Ja, ihr dürft euch gern bitten.